Paris Presse. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Was wichtig ist. Unseren Podcast werden wir in den Wochen bis zur Wahl am 29. September erweitern, und zwar um Folgen, die wir nennen wollen, was bei dieser Wahl wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, in 26 Tagen wird gewählt und wir wollen uns in unserem Nachrichtenpodcast die einzelnen wahlwerbenden Parteien genauer ansehen. Beginnen werden wir heute mit der FPÖ, auch weil eines unserer Interviews mit Parteichef Herbert Kickl in den vergangenen Tagen für Diskussionen gesorgt hat. Oliver Pink, der Innenpolitikchef unserer Zeitung, war bei dem Interview mit den Bundesländerzeitungen von Kleine Zeitung bis Salzburger Nachrichten dabei und versucht sich jetzt dann gleich mit mir in einer gewissen Kickl-Exegese.
Gibt es jemanden Ihrer Meinung nach in Österreich, der es verdient, mit dem Tod bestraft zu werden?
Oh nein, und ich habe das auch in diesem Interview, das ja jetzt in aller Munde ist, allerdings in einer sehr, sehr verkürzten Darstellung klar zum Ausdruck gebracht. Ich bin ein dezidierter Gegner der Todesstrafe. Es steht dem Staat nicht zu, jemanden umzubringen.
Ich bin ein Befürworter. Über die hier erwähnte Todesstrafe sprechen wir dann auch noch. Das Parteiprogramm der FPÖ enthält ja durchaus Überraschendes. Auf der einen Seite klare Angebote an Unternehmer, also das eher klassische ÖVP-Klientel. Andererseits kritisieren sehr viele Beobachter konkrete populistische Vorschläge, wie die Einführung einer Meldestelle für zu linke Lehrer oder auch die Einführung von Notgesetzen in bestimmten Fällen. Nur zur Klarstellung. Wir analysieren in dieser Folge nicht das komplette Regierungsprogramm, sondern konzentrieren uns auf die jüngsten Debatten nach unserem Interview. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
Hallo.
Das Wahlprogramm der FPÖ ist jetzt heraus und hat je nach Fassung 28 Seiten in der Kurzfassung oder 92 Seiten in der Langfassung. Und es ist abrufbar auf der Webseite volkskanzler.at. Da habe ich mir zuerst einmal gedacht, Herbert Kickl zieht diesen Begriff mit eisernem Willen durch. Aber wie problematisch ist dieser Begriff jetzt eigentlich?
Gute Frage. Ich meine, problematisch ist er nur deswegen, weil ihn Adolf Hitler einmal verwendet hat. Das hat ihn dann später Alfred Gusenbauer auch verwendet. Da war es dann kein Problem. Also jetzt kann man natürlich sagen, Herbert Kickl spielte jetzt noch mit NS-Versatzstücken. Ja, nein, wollen wir ihm jetzt nicht unterstellen. Es ist natürlich naheliegend, dass ein Parteichef einer populistischen Partei irgendwie mit dem Brief Volk spielt. Und er sehr darum bemüht ist, sich als den Kandidaten des Volkes darzustellen. Also er spricht quasi, da kann man jetzt auch wieder sagen, ob das irgendwie faschistische Konnotation hat, immer von der Hinwendung zum Volk, und er ist ganz, geht ganz im Volk auf und ist ganz für das Volk da, wenn man seine Social Media Schnipsel sich anschaut. Also er spielt mit diesem Begriff, er kokettiert mit diesem Begriff, aber es ist aus wahlkampftechnischer Sicht natürlich auch schlüssig, dass, wie gesagt, ein Anführer einer populistischen Partei das Volk hernimmt und sich als dessen Vertreter generiert. In Abgrenzung zu dem, was Herbert Kickl das System nennt oder das Establishment oder wie auch immer. Also da gibt es einen Klüngel, der regiert. Das Volk ist irgendwie mehr oder weniger vom Regieren ausgeschlossen und ich bin jetzt da für euch, für das Volk, und schau, dass ihr zu eurem Recht kommt. Ja. Einen Punkt hat Herbert Kickl in dieser Sache natürlich, wenn er sagt, bei vielen Dingen haben die Bürger das Gefühl, nicht gefragt worden zu sein. Also er kapriziert es auf Corona, da kann man jetzt wieder sagen, ein bisschen schwierigere Materie, weil da brauchst du halt schon irgendwie auch Expertenwissen, weil so einfach war das auch nicht. Aber in der Migrationspolitik hat er einen Punkt. Also keiner der Menschen draußen wurde gefragt, ob sie das wollen. Nicht so eine relativ unkontrollierte Migrationsbewegung, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war.
Okay, deswegen schauen wir uns jetzt auch das Wahlprogramm ein bisschen genauer an, das da eben jetzt vorliegt. Ganz kurze Antwort bitte, wie würdest du es jetzt, wenn jemand, der noch keine Ahnung davon hat, wie würdest du es kurz zusammenfassend beschreiben?
Das FPÖ-Programm. Ja, ist natürlich auch ambivalent. Es hat einerseits natürlich einen populistischen Charakter mit der Betonung der Volksinitiativen, wie das die FPÖ nennt, quasi, dass man…
Auf die Details gehen wir da noch,
genau,
ein.
Aber dass eben diese plebiszitären Elemente zunehmen soll. Also nicht nur das Parlament quasi Gesetze macht, sondern auch die Bürger Möglichkeit haben, Gesetze ins Parlament zu bringen, das voranzutreiben. Also da gibt es einen gewissen populistischen komplex. Und dann gibt es natürlich ein Angebot in diesem Programm an ÖVP-Wähler, Sympathisanten, an Wirtschaftstreibende, an von mir aus auch Industrielle, das durchaus für jemanden wie Herbert Kickl, der eher innerhalb des FPÖ-Universums als Linker gesehen wurde und das zum Teil quasi von seinen sozialpolitischen Ansichten auch war, wie gesagt, im FPÖ-Universum, dass der halt ein Angebot gibt an wirtschaftsaffine Wähler.
Aber ist das auch ernst zu nehmen? Das ist ja die Grundfrage, die man sich dann stellen muss.
Ich glaube schon, ja, weil die FPÖ natürlich traditionell auch viele Wähler unter Unternehmen hat, auch industriellen. Also das klassische Beispiel ist ja immer Oberösterreich, wo die FPÖ mitregiert, wo traditionell viele der großen Unternehmer und Industriellen oft sehr FPÖ nahe waren. Ja? Also da gibt es sicher Potenzial, der ÖVP-Wähler abspenstig zu machen.
Ich meine jetzt eher das Programm. Ist das Programm, hat das sozusagen wirtschaftlich Hand und Fuß?
Das ist natürlich wieder eine andere Geschichte, weil, also Herbert Kickl kann das schon aus seiner Sicht vorrechnen. Ja? Ob das dann wirklich so eintrifft, weiß man nicht. Also Herbert Kickl will verschiedene Entlastungen für Unternehmer. Und da ist die Frage der Gegenfinanzierung. Nicht? Das will er zum Beispiel Sky Shield will er nicht, das bringt irgendwie 7 Milliarden. Beim Rest sagt er zum einen, wenn du eben die Wirtschaft entlastest, dann kommt quasi über das Steueraufkommen kommt wieder Geld rein. Das kann man natürlich nicht beziffern. Und das Zweite, was er sagt, er hat sich die Verwaltungen angeschaut in vergleichbaren Ländern, also zu Österreich vergleichbaren Ländern, die Niederlande, Dänemark, Schweiz. Und er kommt zum Schluss, also in seinen Berechnungen oder den Berechnungen, die seine Leute angestellt haben, dass da viel Sparpotenzial liegt. Dass eben in der öffentlichen Verwaltung die Niederlande, Dänemark, Schweiz wesentlich weniger ausgeben als Österreich und dass in Österreich auch gelingen sollte, hier Geld zu heben, mit dem man wieder das gegenfinanzieren könnte. Mhm. Das ist halt ad hoc jetzt schwer überprüfbar, aber ist zumindest aus seiner Sicht die Erklärung, die er halt darlegt. Ja.
Okay, das war mal der wirtschaftliche Teil. Bevor wir noch weitergehen zu anderen Punkten, ist mir noch eine Frage eingefallen, dass das Wahlprogramm hat einen Titel, das heißt nämlich Festung Österreich und Festung der Freiheit. Ich frage mich allerdings, wie kann eine Festung Freiheit sein?
Naja, das jetzt muss man die FPÖ fragen, wie sie das meint. Man kann es natürlich antizipieren, wie sie das meint. Also, dass es Inhalt, dass es halt Festung heißt, quasi wir kümmern uns quasi um die österreichische Bevölkerung in erster Linie. Es soll so wenig Zuwanderung wie möglich geben, um das, was wir im Inneren für Freiheit erachten, weiter so leben können.
An dieser Stelle folgt eine kurze Durchsage. Die Presse geht nämlich in diesen Minuten, am 3. September um 16 Uhr, gemeinsam mit 5 weiteren Zeitungen auf Sendung. Interviewt werden die SpitzenkandidatInnen der Parlamentsparteien im Salzburger Landestheater. Das heißt, dort treffen erstmals in diesem Wahlkampf Karl Nehammer, ÖVP, Andreas Babler, SPÖ, Herbert Kickl, FPÖ, Beate Meindl-Reisinger, NEOS und Werner Kogler, die Grünen, aufeinander. Zu sehen ist das, wie gesagt, ab jetzt live auf diepresse.com und auf den Webseiten der anderen Bundesländerzeitungen. Es moderieren die Chefredakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten und der Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. Und gleich nach der Elefantenrunde kommentieren dann Journalistinnen und Journalisten der Bundesländerzeitungen diese Runde. Von der Presse ist übrigens meine Kollegin Elisabeth Hofer aus der Innenpolitik dabei. Und sollten Sie die Runde live verpassen, dann können Sie sie natürlich jederzeit unter diepresse.com/Schlagabtausch nachschauen. Und auch ORF 3 überträgt live aus dem Landestheater Salzburg und wiederholt das Ganze um 21.05 Uhr. Abrufbar ist das natürlich auch in der TV-Thek. Jetzt tourt Herbert Kickl seit dem, würde ich mal sagen, spätestens seit dem ORF-Sommergespräch durch verschiedenste Runden von ORF bis Servus TV und hat in der vergangenen Woche auch uns und den Bundesländerzeitungen gemeinsam ein Interview gegeben. Zuerst einmal an dich die Frage, Herbert Kickl ist ja sonst bei Interviews mit uns ein bisschen zurückhaltend, oder?
Genau, also zurückhaltend ist eine Untertreibung, glaube ich. Also wir hatten kein einziges Interview, seit der FPÖ-Chef ist.
Ne? Und woran liegt das?
Ich habe ihn gefragt, quasi woran das liegt. Und er sagt, ja, man kommt halt nicht zusammen. Also er ist nicht gezwungen, wir können zwar Interviewanfragen stellen, aber er ist nicht gezwungen, Interviews zu geben. Und sinngemäß ab und zu passt es ihm halt nicht und dann macht das halt nicht. Und im Gegenzug sagt er, es ist aber auch falsch, dass er nur die eigenen Medien serviciert wie FPÖ TV. Auf die Frage, wann das letzte Interview war mit FPÖ-TV, hat er uns gestellt, wussten wir natürlich nicht, hat gesagt im Jänner. Also seit Jänner hat auch FPÖ-TV kein Interview mehr gegeben, offensichtlich.
Nur Claudia Stöckl.
Genau, und uns halt auch nicht. Ja. Ich glaube, die Überlegung dahinter ist einfach, und das gibt auch zu verstehen, dass er die klassischen Medien für nicht mehr so relevant hält für seine Art der Politik. Botschaftstransferierung. Das heißt, er braucht uns eigentlich nicht, kurz gesagt. Ja. Also besteht eher die Gefahr in solchen Interviews, dass irgendwas passiert, dass er irgendwie ausrutscht, als dass er irgendwie Wähler gewinnt. Quod erat demonstrandum bei diesem Interview, nämlich mit diesem Thema Todesstrafe. Da kommen wir
darauf zu sprechen.
Genau, aber an sich braucht er das nicht. Deswegen haben wir auch kein Einzelinterview gekriegt, sondern er hat halt irgendwie zusammengefasst alle Bundesländerzeitungen plus die Presse. Saßen wir dann halt zu sechs dort und konnten Fragen stellen. War an sich ein wirklich gutes Interview, fand ich, weil sechs Köpfe natürlich mehr denken als einer oder mehr Ideen haben. Und es war sehr lebendig von den Zwischenfragen her. Dass man Herr Hechtl zugute halten muss, ist, dass er nicht wie andere Politiker einfach auf seiner Message bleibt und sein Programm runterrattert, sondern wirklich auf jeden Einwand, auf jeden Vorhalt, auf jede Kritik, die wir geäußert haben, eingeht und das aus seiner Sicht versucht, stringent abzuarbeiten und durchzuargumentieren. Ja?
Wie war er von der Stimmung her? Also wie war das? Weil man hatte beim ORF-Sommergespräch das Gefühl, da war er sehr angriffig.
Das war professionell distanziert. Das war sehr professionell. Also das war, wir haben ihm Sachen vorgehalten und vorgelegt und er hat aus seiner Sicht das versucht zu argumentieren. Ja.
Jetzt gab es ja bei diesem Interview dann zwei Themen, die daraus Wellen geschlagen haben. Du hast schon angesprochen, das eine war die Todesstrafe. Vielleicht fangen wir das wirklich ganz von vorne an, weil da geht es ja darum, dass die FPÖ eben, wie du auch schon erwähnt hast, das System der parlamentarischen Demokratie umbauen will. Und von diesem Engel seid ihr in dem Interview eigentlich auf die Todesstrafe.
Ich würde sagen, er will das natürlich nicht umbauen, sondern es ist nur eine Ergänzung.
Ja, also konkret geht es um diesen Begriff, das Instrument einer Volksinitiative soll hier neu eingeführt werden. Bitte sag mir mal zuerst, was soll denn das genau sein?
Ja, dass eben ab einer gewissen Anzahl von Unterschriften die Bürger leisten für ein gewisses Thema, das ins Parlament kommen soll und das dann da zum Gesetz werden soll, ja.
Das aber, diese gewisse Anzahl ist relativ gering. Es geht hier eigentlich nur um, soweit ich das gelesen habe, 4% der Wahlberechtigten. Das klingt jetzt wirklich sehr nach wenig und nicht sehr demokratisch und wird deswegen auch kritisiert.
Ja. Richtiger.
Aber aus diesem Idee, dass jedes Thema kann quasi über diese Volksinitiative ins Parlament gebracht werden, ist dann in dem Interview das Thema auf die Todesstrafe gekommen. Also vielleicht erklär uns mal, was dann genau das Thema war, warum das dann für Aufregung gesorgt hat. Er hat in diesem Interview dann Antworten gegeben rund um die Frage, ob die Todesstrafe, zum Beispiel die Wiedereinführung der Todesstrafe, auch Inhalt so einer Volksinitiative werden könnte. Könnte sie? Aber er hat doch betont, er ist nicht gegen die Wiedereinführung.
Das war eben, um abzuklopfen quasi, was alles zur Volksinitiative werden kann, wurde von unserer Sicht, wurde mehrfach, also er hat von sich aus das Thema Todesstrafe nicht angesprochen. Ja, es gab dann auf mehrfache Nachfrage eines Kollegen, wie ist es mit der Todesstrafe, hat sich dann doch irgendwie hinreißen lassen zu sagen, ja, okay, kann auch abgestimmt werden. Also er sagt, alles, was im Parlament abgestimmt werden kann, kann auch in der Volksabstimmung abgestimmt werden. Er hat dann schon irgendwie bemerkt, dass es vielleicht ein bisschen für ihn in eine schiefe Richtung rennt, hat dann gleich danach klargestellt, er ist vehement gegen die Todesstrafe und er glaubt auch nicht, dass das eine Mehrheit erzielen könnte für so eine Volksinitiative /Volksbefragung. Ja. Aber er hätte natürlich auch sagen können, nein, über das Thema kann nicht abgestimmt werden. Das hat er nicht gesagt. Und er hat es dann bei der Autorisierung, wir haben gedacht, bei der Autorisierung wird er das vielleicht irgendwie mit der Todesstrafe vielleicht rausstreichen wollen, war aber auch nicht der Fall. Es ist einfach so drinnen geblieben, schon mit der Klarstellung, dass er es nicht will.
Sind andere Dinge rausgestrichen worden?
Nein, also das muss man der FPÖ lassen. Also die FPÖ zeichnet sich dadurch aus, dass bei Interview-Autorisierungen kaum irgendwas geändert wird. Du kriegst wirklich oft von anderen Parteien Interviews zurück, die sind knallrot mit Änderungswünschen. Und bei der FPÖ, die ticken eher so quasi, was gesagt wird, das biegt, also da stehen wir dazu, weil es ja auch wurscht ist, mehr oder weniger, bei unseren Lesern, weil das oft zu wenig Wähler sind für sie. Aber da ist die FPÖ, das war schon immer so, das war beim Haider so, das war beim Strache so.
Da tun sie lieber im Interview Kritik üben am Journalisten.
Richtig, aber nicht danach, also wird danach dann nicht in das Interview da eingegriffen. Und so war das auch da bei der Todesstrafe. Ja. Also Kickl lässt sich immer einen gewissen sagen wir mal, Spielraum offen. Das zeigt sich im Verhältnis zu Viktor Orban, zeigt sich im Verhältnis zu Identitären und zeigt sich auch bei der Todesstrafe. Er sagt explizit, er ist dagegen, lässt sich aber irgendwie das offen, dass er eben nicht sagt, nein, aber da kann nicht abgestimmt werden, weil er offensichtlich dem Bürger signalisieren will, ihr könnt über alles da irgendwie
Initiativen machen.
Es gibt keine Tabus, genau, ja.
Da kommen wir zur zweiten Aussage, die auch für Aufregung gesorgt hat. Oder sagen wir mal gar nicht Aufregung, sondern das ist ja ein Thema, das immer wieder vorkommt oder immer wieder diskutiert wird. Um die Frage, was passiert, wenn die FPÖ unter Herbert Kickl Platz 1 wird und was macht dann der Bundespräsident? Da hat der Kickl in eurem Interview gesagt, er muss ihn nicht angeloben, weil das hat ja Van der Bellen immer wieder gesagt, er würde Kickl nicht als Bundeskanzler angeloben. Also er muss ihn nicht angeloben, aber er würde damit die Verfassung brechen. Stimmt denn das?
Naja, es stimmt an sich rechtlich nicht laut Juristen, weil die sagen, der Bundespräsident ist frei, wen er zum Bundeskanzler ernennt, beziehungsweise wem er den Regierungsbildungsauftrag erteilt. Ja, das ist auch so. So, jetzt hat Herbert Kickl hat eine eigene Ansicht der Dinge. Also wir betreiben jetzt wieder ein bisschen Kickl-Exegese und ich erkläre jetzt, wie Herbert Kickl das meint, so wie er das im Interview dargebracht hat. In der verkürzten Version ist es dann wiedergegeben worden in der Zeitung. Ich kann also über die längere Version, die wir dann zusammengekürzt haben, referieren. Also Herbert Kickl sieht die Sache so, dass er sich beruft auf einen Geist der Verfassung, also nicht auf den Buchstaben der Verfassung an sich, weil er sagt, das ist eigentlich zu wenig. Es gibt einen Geist der Verfassung, der kommt zum Ausdruck in der Idee der Verfassung überhaupt, die besagt, dass eben die Macht des Monarchen eingeschränkt wird und der Demokratie zum Durchbruch verholfen wird, dass eben der Monarch, in dem Fall sieht er halt den Bundespräsidenten als Monarch, nicht mehr so viel Macht hat. Und er beruft sich da eben auf die Grundbausteine der Verfassung, gibt es 5 Grundbausteine wie das demokratische Prinzip und so weiter und so fort. Und dadurch leitet Herbert Kickl ab, dass dem Bundespräsident nicht so viel Macht zustünde wie dem demokratischen Willen an sich. Ja, das ist ein bisschen eine rechtsphilosophische Frage, aber er legt sich das halt so zurecht. Ja.
Jetzt haben wir, wie man weiß, als Presse jetzt auch nicht gerade einen schlechten Draht zu Juristen und haben auch viele Juristen im Haus. Und dein Kollege Daniel Bischoff hat sich das genauer angesehen. Das mag schon sein, dass diese Interpretation von Kickl für ihn so gilt, aber es sagt dann doch, zumindest alle Juristen, die wir befragt haben, also das, was du schon gesagt hast, nein, er muss die, also es stimmt juristisch, also kernjuristisch nicht, vor allem deswegen, weil das finde ich interessant, es eher umgekehrt so ist, dass nach Artikel 70 Bundesverfassungsgesetz der Bundespräsident eben sehr wohl entscheiden kann, wen angelobt und das würde dann zu einer Pattsituation kommen, die entweder bedeutet, der Bundespräsident sucht nach anderen Mehrheiten oder lässt nach anderen Mehrheiten suchen oder bittet um andere Menschen, also es geht ja in dem Fall vor allem um den konkreten Namen Kickl, oder dritte Variante, Neuwahl.
Genau, also auch Herbert Kickl beruft sich auf diesen Artikel 70 und er leitet daraus eben ab, dass der Bundespräsident den Bundeskanzler mitsamt den Ministern ernennt, aber dass er nicht zwingend frei ist, quasi den Bundeskanzler selbst zu bestimmen. Ja,
also aber jetzt ist es natürlich so, dass wir auch wissen, warum er das macht, weil Herbert Kickl damit auch wieder an das Volk, von dem wir zu Eingang gesprochen haben, appellieren will. Ihr wollt's mich, aber weil selbst richtig, wenn ihr mich nicht wollt, genau, gibt's dann da Kräfte im Land, die also gegen mich sind. Und das kann er natürlich super ausspielen.
Man könnte fast sagen, es ist ja eine Win-Win-Situation für ihn. Gelobt ihn der Bundeskanzler, Bundespräsident an, alles gut. Tut er das nicht, kann er auf die Märtyrerkarte setzen, ist dann Opposition Chef wider Willen und Anführungszeichen kann sagen, schau, dieses Machtkartell da mit dem Bundespräsidenten an der Spitze verhindert mich. Ja. Also das wird auch für Alexander Van der Bellen eine wirklich heikle Situation werden, weil wenn die FPÖ die Wahl gewinnt und Erster ist, er wird ihn nicht so einfach übergehen. Das geht, glaube ich, nicht. Mhm. Ja. Also er, muss immer, er wird ihm mal einen Regierungsbildungsauftrag, glaube ich, erteilen müssen. Wenn es dann scheitert, okay, ja, dann ist es eh gescheitert. Ja,
wobei so. Da finde ich spannend, auch bei Daniel Bischoff habe ich gelernt, es muss nicht der Stimmenstärkste mit der Regierungsbildung betraut werden, das wissen wir ja, das hatten wir ja auch schon im Jahr 2000. Aber umgekehrt kann der Kickl auch ohne Auftrag nach einer Mehrheit suchen.
Kann er natürlich, ja.
Und dann nachher hergehen und sagen, hingehen, so schaut's aus.
Genau. Aber die Usance ist quasi, dass der Stimmenstärkste mal beauftragt wird, eine Mehrheit zu suchen. Scheitert der, hatten wir auch schon im Jahr 2000, da ist Viktor Klima beauftragt worden, eine Mehrheit zu suchen, hat keine zustande gekommen und dann ist der Wolfgang Schüssel zum Bundespräsidenten gegangen und gesagt, schau, ich habe eine Mehrheit mit FPÖ und dann wurde der Bundeskanzler. Mhm. Also folgt Alexander Van der Bellen diese Usance, kann er den Kickl mal probieren lassen. Also das ist wahrscheinlich auch die richtigste Variante, weil er kann dem Kickl sagen, okay, schauen Sie mal, ne? Van der Bellen wird schon wissen, ob das jetzt fruchten wird oder nicht. Also der ist natürlich im Austausch mit den Parteichefs der anderen Parteien und wird im Vorfeld sicher ausloten oder zum Teil jetzt auch schon, wohin da die Reise geht. Ja, also wenn Van der Bellen weiß, dass der ÖVP-Chef und der SPÖ-Chef eh nicht mit dem Kickl wollen, kann er ihm trotzdem einmal pro forma den Auftrag erteilen und dann mal schauen, was passiert. Ja. Mhm. Es kann natürlich auch ein Szenario eintreten, dass man da im ersten Moment nicht zurande kommt. Also der Kickl den Auftrag kriegt, scheitert. So, dann versucht es die ÖVP mit der SPÖ und dann könnte theoretisch passieren, dass es in Niederösterreich passiert ist, weil dort hat es die ÖVP auch zuerst versucht mit der SPÖ. Dann konnte die SPÖ bei gewissen Dingen nicht nachgeben. Das könnte jetzt auch wieder so sein. Also wenn Hausnummer Andreas Babler sagt, na, ich beharre aber auf meinen Steuerideen und die ÖVP sagt, wir kommen da aus wirtschaftspolitischen Gründen nicht drüber, wird das scheitern und dann kann die ÖVP, wie es auch in Niederösterreich eben war, wieder auf die Idee kommen, na, jetzt ist vielleicht die FPÖ doch eine Option. Also das Ganze hatte dann auch psychologische Hintergründe und da gibt es dann Verwerfungen und Missstimmungen und Zorn in solchen Koalitionsverhandlungen. Kann die ÖVP dann sagen natürlich, okay, wir haben es probiert mit euch Sozialdemokraten, es geht nicht, jetzt bleibt uns nur noch der Kickl übrig. All das kann passieren, ja, weiß man nicht.
Ja, und zum Schluss habe ich Oliver Pink dann noch um eine Einschätzung der FPÖ-Wahlplakate gebeten. Die können wir im Podcast zwar nicht zeigen, aber wir können sie beschreiben. Alle fünf bekannten Sujets der FPÖ zeigen einen lächelnden Herbert Kickl vor rein weißem Hintergrund oder sogar nur Schrift vor weißem Hintergrund. Der Grundspruch auf allen Plakaten lautet Kickl, eure Wahl und daneben ist jeweils ein rot-weiß gefärbter Daumen hoch zu sehen. Die Sprüche auf den unterschiedlichen Plakaten lauten euer Wille geschehe, der Einzige auf eurer Seite, Kickl, dein Herz sagt ja oder fünf gute Jahre. Experten und Expertinnen sagen, das ist bisher noch ein Verzicht auf Provokation, so wie wir es in früheren Jahren schon gesehen haben, und zeigt einen eher gezähmten Kickl. Nur Vertreter der katholischen Kirche üben Kritik an dem Plakat Euer Wille geschehe, weil das eine Verballhornung einer Bitte aus dem Vater Unser sei. Ja, und was sagt Oliver Pink dazu?
Naja, es steht in einer Tradition der Herbert-Kickl-Plakate, weil Herbert Kickl hat früher auch schon maßgeblich mitgewirkt bei Plakaterstellungen der FPÖ und da gab es verschiedene Phasen. Also es gab so Haider-Zitate, die auch irgendwie im kollektiven Erinnerungsvermögen dieses Landes geblieben sind, wie er hat euch nicht belogen, er ist für euch, weil sie gegen ihn sind oder so irgendwie. Dann gab es einmal, auch interessant, um die der Harmstadt Islam, das ist dann die härtere Variante, dann gab es aber wieder zurückgenommene Kampagne unter dem Strache auch von Kickl gemacht, wo man irgendwie mit dem Liebebegriff gearbeitet hat. Also es gab schon vieles, ja, und es reiht sich eigentlich ein in die Tradition der FPÖ-Plakate, die, muss man sagen, im Gegensatz zu den anderen Plakaten eben Aufsehen erregen. Also wenn man schnell gefragt wird, wie schauen die anderen Plakate aus, wird den meisten Leuten nichts einfallen. Also das bleibt schon hängen und ja, also ich finde es jetzt nicht sonderlich blasphemisch oder sonst irgendwas, ja, so ist halt einmal PR-Politkampagne.
Ich finde interessant, wenn man diese Plakate ansehen würde, sie aus der Zeit nehmen würde, es fällt überhaupt nicht auf, in welcher Zeit wir uns befinden. Also es sind gar keine Hinweise auf aktuelle Themen oder
auch das Ganze hätte auch für Jörg Haider stattfinden können.
Also sind die Sprüche zeitlos und
richtiger. Nur null Bezug auf. Muss man sagen, mit den anderen Parteien ist es auch nicht anders. Also Herz und Hirn bei der SPÖ ist jetzt auch eher zeitlos. Ja. Die Neos haben, glaube ich, ein bisschen viel Botschaft drauf. Mhm. Vor allem, ob es nicht zu viel ist, aber man das da gleich erkennt.
Naja, ich möchte dich ausbremsen an der Stelle, weil haben wir vor, zu jeder Partei eine Folge zu machen, da werden wir uns die Plakate dann jeweils einzeln anschauen und b, können wir heute schon darauf hinweisen, dass wir uns dem Thema Plakate in diesem Wahlkampf in der kommenden Sonntagszeitung mehr Platz
finden,
oder? Mehr Zeit.
Die Liebe der österreichischen Parteien zu den Plakaten, die, glaube ich, auch im europäischen Vergleich sehr groß ist.
Da freuen wir uns beide auf die Geschichte, die am Sonntag kommt. Danke, dass du da warst.
Bitte.
Ja, und mit diesem Lesetipp schließen wir unsere heutige Folge. Und ich verspreche Ihnen, wir bringen Sie gut informiert bis zur Wahl. Erzählen Sie anderen von unserem Podcast, wenn er Ihnen gefällt. Und hoffentlich hören Sie uns bald wieder.